Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Hass ist keine Meinung. Dieser Meinung sind viele Menschen in Deutschland und das nimmt sich jetzt auch die Bundesregierung zu Herzen. Auch vor dem Hintergrund einiger rechtsextrem motivierter Morde in diesem Jahr. Mehrere Maßnahmen sollen Hass und ganz konkret Rechtsextremismus in der digitalen, aber auch in der analogen Welt besser eindämmen. Die Einzelheiten gibt es gleich und die Netzaktivistin Marina Weißband sagt uns, was sie davon hält. Der Machtkampf in der CDU, der geht auch heute weiter. Es melden sich jetzt aber vermehrt Merkel-Unterstützer zu Wort. Auch das gleich ein Thema bei uns. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nimmt die vielleicht letzte Hürde. Franziska Giffey, die Familienministerin, sie kann ihren Doktortitel behalten und wegen der schweren Proteste in Chile wird die dort geplante UNO-Klimakonferenz abgesagt. Auch dazu mehr im Verlauf dieser Sendung. Wir wollen aber mit dem Hauptthema natürlich beginnen. Das Jahr 2019 steht auch im Zeichen schwerer rechtsextremer Gewalttaten. Nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke und dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale will die Bundesregierung jetzt ihren Worten Taten folgen lassen. Mit einem 9-Punkte-Plan soll Rechtsextremismus effektiver bekämpft werden. Und dazu gehört vor allem, dass Hetze im Internet härter bestraft wird. Es soll aber auch das Waffenrecht verschärft werden. Aus unserem Hauptstadtstudio Katharina Hamberger.
Die Bedrohung durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland sei hoch, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Man kann es nicht oft genug betonen. Denn das erfordert auch selbstverständlich Konsequenzen.
Die Konsequenzen, die die Bundesregierung daraus ziehen will, stellten unter anderem Seehofer und Justizministerin Christine Lambrecht heute vor. Einen Punkt, den Seehofer hervorhob, die geplante Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffrechts. Unter anderem eine Änderung.
Ich halte es auch für richtig, dass wir bei der Erteilung von Waffenscheinen eine Regelanfrage an den Verfassungsschutz richten.
Zu Seehofer. 9 Punkte umfasst das Maßnahmenpaket insgesamt, zusammengefasst auf 3 Seiten. Details fehlen also noch. Darin enthalten eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes.
Momentan ist die Situation so, dass Plattformbetreiber dann, wenn strafbare Inhalte gemeldet werden, diese Posts sperren oder löschen. Und wir wollen einen Schritt weitergehen, damit die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben, dann dagegen auch mit dem Strafrecht vorzugehen, dass diese Inhalte bei Volksverhetzung und Mordbedrohungen auch an Ermittlungsbehörden, in dem Fall an eine besondere Stelle des BKAs, weitergeleitet werden, damit Ermittlungen erfolgen können.
Führt die Justizministerin Lambrecht aus. Eine Änderung des Melderechts sieht das Maßnahmenpaket ebenfalls vor. Die Möglichkeit für Menschen, die bedroht werden, ihren Eintrag im Melderegister zu sperren, soll ausgeweitet werden. Auch Familienministerin Franziska Giffey war heute bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets mit dabei. Sie kündigte an, dass die Finanzierung des Bundesprogramms Demokratie leben bis 2023 gesichert sei. Mindestens 115,5 Millionen Euro jährlich sichert der Bund für das Programm zu. Nicht durchsetzen konnte sich die Ministerin mit ihrer Forderung für ein Demokratiefördergesetz, das eine dauerhafte Finanzierung von Projekten sichern würde. Innenminister und CSU-Politiker Horst Seehofer zeigte sich dafür heute offen, auch wenn seine Fraktion dies anders sehe.
Trotzdem bin ich der Meinung der Frau Giffey, dass wir die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit weiter diskutieren und prüfen müssen.
Die Opposition begrüßt in Teilen zwar, dass die Bundesregierung dieses Paket nun vorgelegt hat, übt aber auch Kritik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Nott, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, mit der Einführung einer Meldepflicht im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sei es nicht getan. Probleme gäbe es bei der Umsetzung.
Die Bundesregierung hat ja den sogenannten Pakt für den Rechtsstaat in den Koalitionsvertrag geschrieben. Geht darum, auch die Justiz, die Polizeien zu stärken, personell. Ist aber in den letzten 2 Jahren wenig passiert und genau das wäre aber nötig, denn wir haben dann am Ende oft ein Problem, dass bei den Staatsanwaltschaften und bei den Polizeien nicht genug Leute da sind, die dann diese angezeigten Straftaten auch angemessen verfolgen.
So von Notz im Deutschlandfunk. FDP-Politiker Benjamin Strasser kritisiert, das Maßnahmenpaket mache keine erkennbaren Ansätze, das Fundament der militanten rechtsextremen Szene wegzureißen. Wesentliche Aspekte wie Vereinsverbote oder ein koordiniertes Vorgehen mit internationalen Partnern würden nicht einmal erwähnt, so Strasser. Die Linke fordert eine verstärkte politische Bildung in Schulen. Parallel dazu müssten, so linken Politiker André Hahn, zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit langfristig und dauerhaft gefördert werden. Die AfD kritisiert die Verschärfung des Waffenrechts. Waffeninhaber würden durch die Regelanfrage beim Verfassungsschutz unter Generalverdacht gestellt, meint der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Roman Reusch.
Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger. Ob das Maßnahmenpaket ausreicht, darüber haben wir vor der Sendung mit Marina Weißband gesprochen. Sie ist Netzaktivistin, früheres Mitglied der Piratenpartei, mittlerweile Mitglied bei den Grünen. Und die erste Frage an Sie war, ob das Internet jetzt zivilisierter wird.
Nein, das Internet wird kein zivilisierterer Ort werden. Das neue Maßnahmenpaket der Bundesregierung kann uns höchstens dabei helfen, die Tatbestände, die an Volksverhetzung und so täglich zustande kommen, stärker zu verfolgen und dadurch möglichst einzudämmen auf bestimmten Plattformen. Das sind immer nur die Plattformen, die mehrere Millionen deutscher Benutzer haben. Aber es gibt erstens andere Plattformen, auf denen die Radikalisierung stattfindet. Zweitens habe ich bei dem Paket auch noch jede Menge Fragen, ob es wirklich so funktionieren wird wie gedacht. Und drittens ist das Netz immer nur eine Abbildung der Gesellschaft. Und wenn wir nicht zivilisierter werden, wird das Netz es auch nicht.
Dann lassen Sie uns doch mal die einzelnen Punkte durchgehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sagen, es geht in die richtige Richtung. Aber wenn Sie jetzt von den Plattformen sprechen, Facebook beispielsweise soll ja dazu verpflichtet werden, Hasskriminalität oder Hetze, Morddrohungen zu melden. Sie sprechen aber davon anderen Plattformen, die da häufiger genutzt werden, oder?
Ja, was Facebook, Twitter und YouTube betrifft, ist diese Regulierung sehr, sehr sinnvoll, weil es hier ist, wo Aktivistinnen, wo PolitikerInnen und Journalistinnen angegriffen werden. Und diese Debatten, wenn die beleidigend geführt werden, vergiften eben auch das allgemeine Klima des Diskurses. Insofern ist es richtig und gut, diese Plattformen zu regulieren. Es gibt andere Plattformen, auf denen aber hauptsächlich die Radikalisierung der Rechten stattfindet. Und das sind nicht die genannten Plattformen, wobei YouTube da schon recht gut mit reinzählt. Aber es gibt eben auch noch Imageboards, ich denke jetzt an 4chan, 8chan, wo auch die Attentäter von zum Beispiel Christchurch und Halle sich radikalisiert haben. Diese fallen überhaupt nicht unter diese Regelung.
Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was sind das für Plattformen, was für Menschen halten sich da auf?
Das sind überwiegend junge Menschen, es sind überwiegend Männer, es gibt Überschneidungen mit der Gamer-Szene. Und auf diesen Plattformen passiert wirklich, wirklich alles Mögliche. Es geht hauptsächlich um Humor, sehr viel bildbasierter Humor. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen ein bisschen experimentiert wird mit gesellschaftlichen Grenzen und mit Grenzen des Sagbaren. Und dort ist es, wo die international organisierte rechte Szene auf Jagd nach jungen Männern geht, die eher nicht so sozial gefestigt sind und die sich dort ihre hauptsoziale Gruppe aufbauen und spielt denen immer radikalere Inhalte unter. Und die machen regelrecht ein Spiel daraus unter sich, wer irgendwie radikaler, krasser, menschenfeindlicher ist. Das ist ein Mechanismus, über den meiner Ansicht nach die deutschen Behörden noch nicht so richtig einen Überblick haben und der auch den meisten Pädagoginnen noch nicht so geläufig ist. Und das ist ein echtes Problem.
Das heißt, muss man diese Plattformen besser verstehen oder muss man vor allem auch Maßnahmen ergreifen, um sie vielleicht besser zu kontrollieren?
Ich glaube, in erster Linie müssen die Netzwerke von Rechten besser verstanden werden. Also das, was so Szenekenntnis heißt, klassischerweise, also ich weiß irgendwie, wie die rechte Szene in Thüringen sich organisiert, muss übertragen werden auf das Internet. Denn heutzutage haben wir es eben mit einer globalen rechten Szene zu tun, die eine komplett andere Sprache spricht als diese klassischen Dorfneonazis und die komplett eine andere Kultur unter sich hat und auch andere Radikalisierungsmechanismen. In diesem Paket steht jetzt wirklich gar nichts von einer Fortbildung von Behörden, von einer Ausweitung des Personals beim Kriminalamt. Das macht mich skeptisch.
Ist das Ausdruck dessen, dass man das noch nicht ernst genug genommen hat oder dass man es immer noch nicht richtig versteht? Was glauben Sie?
Ich glaube, man nimmt es inzwischen halbwegs ernst. Nicht so ernst, wie man es die letzten Jahre hätte nehmen sollen. Aber vor allen Dingen versteht man es noch nicht so richtig. Also es ist dieses berühmte Neuland-Phänomen, glaube ich gerade, dass natürlich die Auswirkungen von Gewalt im Netz die Journalistinnen und die PolitikerInnen sehen, und das ist eben auf Facebook zum Beispiel, das wird jetzt stärker geahndet, hoffentlich, auch keine Garantie mit diesem Paket. Und das ist gut. Das will ich wirklich überhaupt nicht kleinreden. Ich will nur sagen, es gibt da noch dieses andere Element, nämlich das, was die vielleicht nicht so direkt mitkriegen, sondern diese anderen Netze, über die sich Rechte übrigens auch verabreden, um unter einem bestimmten Facebook-Post oder unter einem bestimmten YouTube-Video zu kommentieren. Das heißt Dogpiling. Das ist also, wenn sich alle koordiniert auf eine Person werfen, um sie mundtot zu kriegen.
Was muss man tun, um diese Netzwerke, um diese Plattform besser zu verstehen?
Also erstens, man braucht Expertinnen, die die entsprechenden Aufklärungsbehörden schulen, die auch die Leute schulen, die in Extremismusprävention arbeiten. Also es geht ganz, ganz viel um Bildung und Fortbildung.
Gibt es die in Deutschland, diese Experten?
Es gibt in Deutschland Expertinnen. Ich könnte jetzt ganz spontan nicht sehr viele aufzählen, aber es gibt auf jeden Fall, also das Know-how ist da, die Fachkompetenz ist da und es gibt viele Leute, die diese rechten Plattformen auch von innen beobachten. Es ist also durchaus nicht unmöglich, diese Leute mit der Polizei zum Beispiel zu vernetzen und da einen Wissensaustausch stattfinden zu lassen.
Müsste man sich im Zweifelsfall auch vielleicht externe Hilfe holen aus dem Ausland bei diesem Thema?
Ich glaube, das bringt ganz, ganz viel. Und zwar deshalb, weil es so ein internationales Problem ist. Weil die Plattformen, über die wir sprechen, eben nicht rein deutsch sind und deren Benutzer eben auch nicht rein deutsch. Die rechte Szene ist ironischerweise extrem gut international vernetzt und arbeitet international eben auch ganz gut zusammen. Und wenn die Kriminalbeamten das nicht tun, dann sind die natürlich klar im Nachteil.
Haben Sie da Länder im Kopf, die da möglicherweise als Vorreiter fungiert haben bisher?
Leider nicht so richtig. Ich habe noch nicht gesehen, dass ein Land da wirklich gut durchgegriffen hätte. Ich könnte jetzt wirklich keine Positivbeispiele nennen.
Also ist das ein Gesamtproblem bislang, ein globales Problem, dass man sich auf diesen Plattformen noch nicht so gut auskennt?
Es ist ein gesamtglobales Problem. Wir haben neue Plattformen, neue Kommunikationswege, neue Technologien und neue Gesellschaften, die daraus entstehen. Und es ist immer so, dass die Extremen sich neue Technologien zuerst zu eigen machen und der gesellschaftliche Mainstream hinterherzieht. Diese Lücke, die entsteht, ist eben eine, die sehr fruchtbar ist für Extremisten aller Art. Und um denen zu begegnen, müssen wir eben gucken, da gibt es das, was wir nicht verstehen und wir müssen möglichst schnell darüber lernen. Das fehlt mir halt komplett. Und das andere, was mir in dem Paket, in dem Zusammenhang fehlt, ist, Regulierung dieser Plattformen ist das eine. Das zweite ist aber, vielleicht möchte ich gar nicht, dass Jugendliche in erster Linie ihre soziale Gesellschaft und ihren Zusammenhalt auf rechtsextremen Plattformen suchen. Und da haben wir ganz, ganz wenig. Also da liefert das Paket auch wenig im Sinne der Prävention, im Sinne dessen, worauf achtet man eigentlich in der Prävention, welche Mittel hat man zur Verfügung, welches Personal steht zur Verfügung.
Welche Maßnahme wäre die wichtigste im Bereich der Prävention?
Die wichtigste Maßnahme im Bereich der Prävention wäre ein Demokratiefördergesetz. Das bedeutet, dass wir im Moment in Deutschland viele Projekte haben, wundervolle, richtige Projekte, die genau richtig Jugendliche an Digitalisierung heranführen, die Aussteigern aus der rechten Szene helfen, die politische Bildung betreiben, die mit Jugendlichen in abgehängten Landstrichen arbeiten. Aber alle diese Projekte können nur modellhaft gefördert werden. Das heißt, gefördert werden so die ersten paar, wenn man Glück hat, Projektlaufjahre. Und danach sind die Projekte auf sich selbst gestellt, was natürlich Quatsch ist, weil es an dieser Stelle überhaupt kein Geld zu verdienen gibt. Es gibt aber keine staatliche langfristige Förderung für solche Demokratieprojekte. Dafür bräuchte es die gesetzliche Grundlage eines Demokratieförderungsgesetzes. Das fordert die Familienministerin jetzt auch seit einer Weile. Und das müsste eigentlich dieses Paket krönen. Das ist aber noch nicht auf dem Weg.
Bei uns heute Abend im Deutschlandfunk die Netzaktivistin Marina Weißband. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Danke sehr.
Und wir machen weiter mit der Bundespolitik, dass in der Union offen Machtkämpfe ausgetragen werden, ist zumindest ungewöhnlich. Die Taz hat dahingehend spöttisch von einer weiter voranschreitenden Sozialdemokratisierung der Union gesprochen. Tatsächlich hat die scharfe Kritik von Friedrich Merz an Angela Merkel nach der Wahlniederlage in Thüringen viel Aufsehen erregt. Doch ob Merz damit für eine Mehrheit in der CDU spricht, das scheint noch nicht ausgemacht. Die Debatte ging heute weiter. Stefan Detjen fasst sie zusammen.
Die Attacke auf die Kanzlerin war verbal, wuchtig und spektakulär. Entsprechend ist danach auch die Gegenbewegung vernehmbar. Es melden sich nun auch die Unterstützer Angela Merkels und Annegret Kramp-Karrenbauers zu Wort.
Ich halte das nicht für hilfreich, gerade wenn das von der Seitenlinie kommt,
sagt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther im ZDF.
Von Menschen, die mal Verantwortung für die Union getragen haben, aber das ist auch lange vorbei. Und immer dann, wenn es sozusagen möglich ist, mal eine Schlagzeile zu produzieren, dann sieht man was von ihnen. Und wenn es darum geht, dann wirklich auch für die Partei zu arbeiten, dann machen sie sich wieder vom Acker.
Daniel Günther vertritt jenen liberalen Teil seiner Partei, der sich stets zuverlässig hinter den Kurs Angela Merkels gestellt hatte. Ungewöhnlicher ist, dass sich auch Innenminister Horst Seehofer öffentlich von der Kritik an der Kanzlerin distanziert.
Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht, aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist.
Friedrich Merz hatte der Bundeskanzlerin am Montag seit Jahren andauernde Führungsschwäche vorgeworfen und dazu aufgerufen, in 3 Wochen auf dem Parteitag in Leipzig Konsequenzen zu ziehen. Die Äußerungen zielten unverkennbar auf einen Machtwechsel an der Spitze von Partei und Kanzleramt ab. Schon davor hatte Merz selbst seine Bereitschaft erklärt, Verantwortung für die CDU zu übernehmen. Die Jugendorganisation der Partei hatte ihn vor 3 Wochen in Saarbrücken als alten und neuen Hoffnungsträger gefeiert. Auch alte Bündnisse innerhalb der CDU scheinen dieser Tage reaktiviert zu werden. In der Zeitschrift Cicero rechnet der frühere hessische Ministerpräsident Koch mit ähnlichem Tenor wie Merz mit der Kanzlerin ab. Merz und Koch sind aus ihren Jugendtagen im sogenannten Andenpakt verbunden, einem nach wie vor aktiven Bündnis einstiger Nachwuchspolitiker, die sich auf einer Südamerika-Reise gegenseitige Unterstützung geschworen hatten. Es waren nicht zuletzt Frauen in der CDU, die sich im Wettstreit um die Nachfolge Angela Merkels im Parteivorsitz vor einem Jahr gegen Merz ausgesprochen hatten, weil sie einen Rückfall in die Machtspiele alter Zeiten fürchteten. Katja Leikert, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und aktiv in der Frauenunion, sagt heute Morgen im Deutschlandfunk:
Wenn man selbst in der Öffentlichkeit Debatten anstößt, die sich rein mit Personalfragen beschäftigt, dann kann man sich daran ewig aufreiben. Dann trinkt man auch nicht mehr durch mit dem, was tatsächlich in den Sitzungswochen in Berlin geleistet wird. Vielleicht wäre es gut, wenn sich viele Akteure auch mal damit beschäftigen würden und sich damit auseinandersetzen, was tatsächlich geleistet wird.
Die Büchse der Pandora aber ist in der CDU erst einmal geöffnet. Ein Antrag der Jungen Union wird den Parteitag in Leipzig dazu zwingen, auf offener Bühne über das Verfahren zur Bestimmung der nächsten Kanzlerkandidatur zu debattieren. Schon jetzt kommen auch neue Namen ins Spiel. Elmar Brok, ehemaliger Europaabgeordneter der CDU und routinierter Strippenzieher hinter den Kulissen, erwartet, dass die Union einen Kandidaten aus den Reihen der CSU aufstellt und lenkt den Blick damit auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. So gut wie ernst gemeinter Vorschlag können solche Äußerungen in solchen Zeiten auch Ablenkungsmanöver oder Nebelkerzen sein. Notierenswert ist daher auch, wer sich nicht vernehmbar äußert, in diesem Fall zum Beispiel der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.
Stefan Detjen berichtete. Es ist schon über ein halbes Jahr her, seit Sarah Wagenknecht ihren Rückzug aus der ersten Reihe der Politik angekündigt hat. Am 12. November will die Linkspartei ihre Fraktionsspitze neu wählen. Wagenknecht, die umstritten, aber auch eines der prominentesten Parteimitglieder ist, sie wird aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal antreten. In ihre Fußstapfen will jetzt eine Frau treten, die zum Beispiel ein Bündnis mit SPD und Grünen befürwortet. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten.
Am 12. November wird die Fraktion ihre Doppelspitze wählen, einen Mann und eine Frau. Dass der bisherige Co-Vorsitzende Dietmar Bartsch wieder antreten wird, ist bereits länger bekannt. Nun hat die Wohnungspolitikerin Karin Ley angekündigt, den weiblichen Part der Doppelspitze übernehmen zu wollen.
Unsere Fraktion hat 69 engagierte und gute Abgeordnete. Wir haben große Potenziale, die vielleicht zu wenig zur Geltung gekommen sind. Ich würde diesen Potenzialen gerne wieder mehr zum Durchbruch verhelfen. Und deswegen stehe ich für eine Kultur der Anerkennung, der Wertschätzung und des Respektes vor allen Abgeordneten.
Dass viele linken Abgeordnete diese Kultur der Anerkennung in der bisherigen Legislaturperiode vermissten, ist kein Geheimnis. Wagenknecht, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt, ist das derzeit mit Abstand prominenteste Gesicht der Partei und weiß einen eigenen Flügel hinter sich. Intern war ihr Führungsstil allerdings höchst umstritten. Und auch Dietmar Bartsch hat das schlechte Binnenklima in der Fraktion geschadet. Er hat den Reformerflügel hinter sich, Gedankenspiele über einen alleinigen Fraktionsvorsitz musste er im Sommer jedoch verwerfen. Ley wiederum will die Fraktion aus der Mitte führen. Dem Wagenknecht-Flügel macht sie ein Gesprächsangebot.
Ich reiche wirklich allen Abgeordneten die ausgestreckte Hand und das habe ich in den letzten Wochen auch schon getan. Ich habe viele Gespräche geführt, weitere Gespräche angeboten und die stehen hoffentlich noch aus. Und mir ist es wichtig, dass wir einen Vorstand bekommen, in dem sich alle Teile der Fraktion repräsentiert fühlen.
Die 46-jährige Ley sitzt seit 2009 im Bundestag. Davor war sie Abgeordnete im Sächsischen Landtag und Redenschreiberin für die damalige Umweltministerin Renate Künast. Geboren wurde die Wahlsächsin in Rheinland-Pfalz. Als Wohnungspolitikerin hält Ley die Mietenfrage für ein zentrales strategisches Thema der Linken. So fordert sie unter anderem einen bundesweiten Mietendeckel.
Ich betreibe das Thema Mietenpolitik seit 8 Jahren mit viel Herzblut, Leidenschaft und auch mit Erfolg. Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter. Und ich denke, es wäre gut, wenn die Mietenpolitik zur Chefinnensache wird.
Ihr möglicher Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch äußerte sich bislang nicht zur Leys Kandidatur. Ob dies als Indiz gelten kann, dass weitere Kandidatinnen ins Rennen gehen werden, ist in der unübersichtlichen Fraktionsgemengelage unklar.
In Südamerika gibt es derzeit in mehreren Ländern viel Unruhe. Argentinien droht beispielsweise die Staatspleite. Das hat am Wochenende Präsident Mauricio Macri schon das Amt gekostet. Unter Druck ist auch der Staatschef in Chile, Sebastián Piñera. Seit Tagen demonstrieren in Chile viele Menschen gegen eine steigende soziale Ungleichheit. Und die Proteste haben jetzt auch Auswirkungen über das Land hinaus, denn die für Dezember geplante UN-Klimakonferenz in der Hauptstadt Santiago, sie wurde abgesagt. Ivo Maruschek berichtet.
Auf die anhaltenden Proteste reagiert Chiles Präsident Sebastián Piñera mit einem drastischen Schritt. Er sagte beide Großveranstaltungen ab, die die Hauptstadt Santiago in den nächsten Wochen in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit rücken sollten.
Dadas las difíciles circunstancias.
Wegen der schwierigen Umstände, die das Land und alle Chilenen in den letzten Wochen erlebt haben, habe ich beschlossen, den APEC-Gipfel, der im November stattfinden sollte, nicht abzuhalten und den Weltklimagipfel, der im Dezember geplant war, auch nicht. Die Regierung scheint zu realisieren, dass sie die Unruhen so schnell nicht in den Griff bekommt und dass die große Aufmerksamkeit, die solche internationale Gipfel mit sich bringen, sogar das Risiko einer weiteren Eskalation mit sich gebracht hätten. Beim APEC-Gipfel sollten sich die Regierungschefs der Pazifik-Anrainerstaaten treffen. Auch Donald Trump und Chinas Staatschef Xi hatten zugesagt, man erwartete, dass dieses Treffen zur Beruhigung oder Befriedung des Handelskriegs beitragen könnte. Und im Dezember sollten sich Regierungsvertreter und Umweltschützer aus allen Ländern zum großen Weltklimagipfel treffen. An die 20.000 Teilnehmer wurden erwartet. Auch diese Veranstaltung wurde jetzt abgesagt.
Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes.
Es tut uns sehr leid und wir bedauern die Probleme, die diese Entscheidung für die APEC und den Klimagipfel bedeutet. Aber als Präsident aller Chilenen muss ich immer die Probleme und Interessen der Chilenen, ihre Nöte, Sorgen und Wünsche voranstellen.
Los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas.
Piñera betonte aber, das sei keine Absage an den Klimaschutz. Das Land fühle sich vor allem weiterhin verpflichtet, alles für den Schutz der Ozeane zu unternehmen und bis 2050 ein kohlendioxidneutrales Land zu werden. Noch steht nicht fest, ob anstelle von Santiago eine andere Stadt als Gipfelort einspringen kann. In den Statuten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen steht, dass die Konferenz am Sitz dieses Organs stattfindet, wenn sich keine andere Lösung ergibt. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dann müsste der Klimagipfel im Dezember in Bonn abgehalten werden.
Und darüber wird in den kommenden Wochen und Monaten, beziehungsweise Wochen besser gesagt, noch diskutiert werden. Das war ein Bericht von Ivo Maruschek. Und um jetzt genau 23.34 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten und blicken auf die Familienministerin Franziska Giffey. Sie stand lange wegen möglicher Plagiate in ihrer Doktorarbeit unter Druck. Jetzt darf sie ihren Titel aber behalten. Barbara Kostolnik.
Monatelang hatten Experten die Doktorarbeit der Ministerin auf deren eigene Bitte hin geprüft. Dabei ging es darum, ob die SPD-Politikerin abgeschrieben oder nicht korrekt zitiert hat. Plagiatsjäger hatten auf Dutzende Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Die FU kam nun zu dem Schluss, dass es zwar Mängel gibt, aber das Gesamtbild der Mängel nicht rechtfertigt, dass der Ministerin der Doktorgrad entzogen wird. Die Universität erteilte Giffey jedoch eine Rüge. In einer Stellungnahme, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, erklärt der Präsident der Freien Universität Berlin, es sei das erste Mal, dass die Universität eine Rüge ausgesprochen habe. Außerdem müsse die Rüge in den veröffentlichten Fassungen der Doktorarbeit sichtbar gemacht werden. Mit der Entscheidung der Prüfer behält Franziska Giffey sowohl ihren Doktortitel als auch ihr Ministeramt. Die SPD-Politikerin zeigte sich in einer ersten Reaktion erleichtert. Sie werde ihre Arbeit als Familienministerin mit großem Engagement und viel Freude fortsetzen. Giffey hatte angekündigt, dass sie zurücktreten würde, sollte ihr der Doktortitel aberkannt werden. Wegen des schwebenden Verfahrens hatte sie auch auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz verzichtet.
Obwohl sie nach der Landtagswahl in Thüringen keine Mehrheit mehr haben, wollen Linke, SPD und Grüne weiter regieren. Das haben sie heute beschlossen. Peter Sommer.
Weil die drei Partner keine eigene Mehrheit bilden, soll in den nächsten Tagen und Wochen das Gespräch mit CDU und FDP gesucht werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow und damit die Linke habe am Sonntag einen klaren Regierungsauftrag erhalten, sagte Landeschefin Susanne Hennig-Welso nach der Sitzung. Man werde sowohl CDU als auch FDP die Tür für Gespräche öffnen. Als erstes solle die Konstituierung des Landtags gemeinsam besprochen werden. Als Fingerzeig in Richtung eines künftigen Tolerierungsmodells durch CDU oder FDP wollte Hennig-Welso das aber nicht verstanden wissen. Auch SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee sprach von einem Regierungsauftrag für Bodo Ramelow und damit auch für Rot-Rot-Grün. Er räumte ein, dass in seinem Landesverband derzeit auch andere Optionen, wie etwa der Gang in die Opposition, diskutiert werden. Grünen-Fraktionschefin Anja Sigismund gab zu Protokoll, man werde eine politische Agenda aufstellen, die auch CDU oder FDP Türen öffnen könne. Am nächsten Dienstag wollen die drei Partner ihre Gespräche fortsetzen.
Und von Thüringen gehen wir nach Sachsen. Dort wurde bei der Wahl im September die AfD zweitstärkste Kraft. Sie bemängelt aber das Ergebnis und jetzt hat der Landtag in Dresden einen Untersuchungsausschuss zur umstrittenen AfD-Kandidatenliste eingesetzt. Uta Dekko-Kindermann.
Die AfD hatte das beantragt und damit von ihrem Minderheitenrecht Gebrauch gemacht. Laut Verfassung muss der Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn ein Fünftel der Mitglieder das befürwortet. Die notwendige Mehrheit hat die AfD mit ihren 38 Mandaten von den insgesamt 119 Sitzen im Sächsischen Landtag. Der Landeswahlausschuss hatte bei der Wahl die AfD-Landesliste wegen formaler Mängel kürzen lassen. Die AfD hatte ihre Kandidatenlisten an zwei Terminen mit zwei Methoden und verschiedenen Versammlungsleitern erstellt. Der Verfassungsgerichtshof Sachsen hatte die Entscheidung des Landeswahlausschusses zumindest teilweise bestätigt. Das hatte Folgen. Zur Landtagswahl am 1. September dieses Jahres bekam die AfD 27,5% der Zweitstimmen. Damit würden ihr eigentlich 39 Sitze im Parlament zustehen, inklusive der gewonnenen Direktmandate. Wegen der gekürzten Liste sind es jetzt aber nur 38. Für die AfD ist der gesamte Vorgang eine Art Verschwörung, viele Rätsel, die man aufklären wolle. Die anderen Parteien im Landtag respektierten zwar das Minderheitenrecht, machten aber auch deutlich, dass sie für das Listendesaster vor allem die AfD selbst in der Verantwortung sehen, die mit dem Ausschuss davon ablenken wolle. Parallel zum Untersuchungsausschuss wird sich auch der Wahlprüfungsausschuss des Landtages mit der Thematik beschäftigen.
Das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland ist in Europa hoch umstritten. Jetzt hat aber der letzte Anrainerstaat in der Ostsee grünes Licht für die Pipeline gegeben, nämlich Dänemark. Carsten Schmiester dazu.
Die Dänen hatten vor der Entscheidung noch eine Umweltstudie gefordert und andere Trassen geprüft. Aber nun gibt die dänische Energieverwaltung den Bau eines knapp 150 Kilometer langen Leitungsabschnitts südöstlich von Bornholm frei. Dieser Streckenverlauf sei besser als zwei alternative Routen, heißt es. Nur das grüne Licht aus Kopenhagen hatte noch gefehlt für die etwa 1200 Kilometer lange Pipeline von Russland nach Lubmin in Vorpommern. Russland, Finnland, Schweden und Deutschland hatten dem Projekt bereits zugestimmt, das auch ohne ein Go der Dänen längst im Bau ist. Die meisten Rohre in der Ostsee sind bereits verlegt. Nord Stream 2 ist umstritten. Nach Meinung von Kritikern macht sie Deutschland und Europa zu sehr von russischen Gaslieferungen abhängig und schwächt klassische Transitländer wie die Ukraine. Der russische Gazprom-Konzern hat bei Nord Stream 2 die Federführung und finanziert die knapp 10 Milliarden Euro teure Pipeline zur Hälfte. Nach ihrer Fertigstellung soll sie pro Jahr rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas über Deutschland auch in die EU transportieren.
Der Brand im Londoner Wohnhaus Grenfell Tower im Sommer 2017 war eines der größten Unglücke in Großbritannien in den vergangenen Jahren. Ein Zwischenbericht übt jetzt scharfe Kritik am Vorgehen der Feuerwehr. Thomas Spickhofen.
Wenn die Feuerwehr richtig gehandelt hätte, dann wären weniger Menschen gestorben. Das ist das zentrale Ergebnis des Berichts, der heute, 2,5 Jahre nach der Katastrophe, vorgelegt wird. Die Rettungskräfte hätten viel zu lange den falschen Rat gegeben, in dem brennenden Gebäude zu bleiben. Sie seien auf einen solchen Fall nicht gut vorbereitet und die eingesetzten Kräfte zu unerfahren gewesen, die Kommunikation auch schlecht und die Evakuierung habe viel zu spät begonnen. Fast 1000 Seiten umfasst der Bericht, in dem zwar auf der einen Seite der Mut der Rettungskräfte in der Brandnacht gelobt wird, andererseits aber zahlreiche Fehler im System und im persönlichen Handeln aufgezählt werden. Allerdings geht es in dem jetzt vorgelegten Report nur um die Abläufe der Katastrophennacht. Die Umstände und Voraussetzungen, die überhaupt erst zu dem verheerenden Brand in dem Hochhaus führten, sollen erst in der nächsten Phase untersucht werden. Dabei werden voraussichtlich die kurz zuvor bei einer Renovierung neu angebrachte Fassadenverkleidung, die Überwachung von Bauvorschriften und die politische Verantwortung eine zentrale Rolle spielen. Bei dem Brand im Grenfell Tower kamen im Juni 2017 72 Menschen ums Leben.
Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind angespannt. Ankara hat jetzt den US-Botschafter einbestellt. Hintergrund ist eine Entscheidung im US-Repräsentantenhaus. Karin Sens.
Das US-Repräsentantenhaus hatte mit großer Mehrheit das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord eingestuft. Präsident Erdogan nannte die Entscheidung wertlos. Ein Land, dessen Geschichte befleckt sei von Völkermord, Sklaverei und Ausbeutung, habe nicht das Recht, der Türkei eine Lektion zu erteilen. Er stellte seinen lange geplanten Besuch am 13. November in Washington in Frage. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu twitterte mit Blick auf US-Kritik an der Offensive seines Landes in Nordsyrien: Wer glaube, sich auf diese Weise rächen zu können, der irre sich. Das Repräsentantenhaus hatte auch einen Gesetzentwurf für Sanktionen gegen die Türkei wegen dieses Einmarsches gebilligt. Sie richten sich auch gegen hochrangige Regierungsmitglieder. Ankara verurteilte auch diese Entscheidung scharf. Sie widerspreche dem Geist der NATO-Allianz. Man fordere die US-Regierung auf, dafür zu sorgen, dass sich die Beziehungen der beiden Länder nicht weiter verschlechtern. Beide Entscheidungen muss der US-Senat noch billigen.
Und Dorothee Holz fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
An diesem Handelstag drehte sich viel um Autos. VW hat Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht, aber gesprochen hat man vor allem über die mögliche Fusion des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler mit dem französischen Konzern PSA. Entstehen würde der weltweit viertgrößte Autobauer. Größe, das zählt gerade jetzt, sagt Analyst Frank Rotauge von AHP Capital.
Da geht ganz eindeutig der Trend hin. Die Entwicklungskosten sind hoch, es gibt neue Antriebe, es gibt viele Themen im autonomen Fahren, wo viel Geld in Neuentwicklungen gesteckt werden muss. Das dann gemeinsam zu machen, das macht schon viel Sinn.
Das sieht auch die Börse so. Aktien von Fiat Chrysler und von Peugeot zogen kräftig an. Derweil zog der Finanzchef von VW für die Branche ein nüchternes Fazit. Das Beste der Party ist vorbei. Zwar kann VW noch seine aktuellen Zahlen feiern, immerhin ging es im dritten Quartal beim operativen Gewinn um 2/3 nach oben auf 4,5 Milliarden Euro. Doch die Wolfsburger rechnen damit, dass es weltweit beim Absatz Bremsspuren geben wird. Die Aktien trotzdem im Plus. Im tiefen Fall waren deutsche Bankaktien um knapp 8%, ging es runter nach erschreckend schwachen Quartalszahlen. Unterm Strich stand ein Verlust von fast 1 Milliarde Euro. Das hängt zwar mit den riesigen Umbaukosten zusammen, wo und wie die Bank zukünftig Geld verdienen will, das bleibt aber die große Frage. Insgesamt gab der DAX leicht nach, um 0,2% auf 12.910 Punkte. Dass die US-Notenbank die Leitzinsen erneut gesenkt hat, hat die Märkte kaum bewegt.
Dorothee Holz berichtete über die schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung, wird in Deutschland seit Jahren schon kontrovers diskutiert. Und das bleibt auch nach der neuen Steuerschätzung so. Es gibt für dieses Jahr mehr Steuereinnahmen als erwartet, aber in den kommenden Jahren könnte das anders aussehen. Und die Schlussfolgerungen daraus sind im Parteienspektrum komplett unterschiedlich. David Zions.
Die fetten Jahre sind vorbei. Mit diesem Satz hatte Olaf Scholz die Bundesrepublik Anfang des Jahres auf die Wirtschaftsentwicklung eingestimmt. Heute fand er ein neues Sprachbild.
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel und das ist relativ einfach zu verstehen.
Die Wirtschaft wächst nur langsam und deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass die Steuereinnahmen wohl weniger sprudeln werden als bislang erwartet. In diesem Jahr stehen dem Bund zwar noch 4 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen zur Verfügung als noch im Frühjahr geschätzt. Das liegt aber vor allem an einem Sondereffekt, weil Deutschland weniger Geld an die EU zahlt als ursprünglich geplant. In den kommenden Jahren sollen die Steuereinnahmen dann etwas weniger steigen als noch vor einem halben Jahr vorhergesagt. Finanzminister Scholz will die höheren Einnahmen jetzt nutzen, um damit den geringeren Anstieg in den nächsten Jahren auszugleichen. Und er lobt seine eigene Haushaltspolitik der vergangenen Jahre.
Die gute Nachricht ist also, dass wir mit solider Haushaltspolitik richtig liegen und dass der Haushaltsentwurf, den wir für das Jahr 2020 auf den Weg gebracht haben, so entwickelt worden ist, dass wir jetzt vor unliebsamen Überraschungen geschützt sind.
Weniger lobende Worte für die Finanzpolitik des SPD-Politikers fanden die Oppositionsparteien. Grüne und Linke kritisierten, dass Scholz an der schwarzen Null festhält, also weiter keine neuen Schulden machen will.
Herr Scholz muss endlich das verbohrte Dogma der schwarzen Null aufgeben.
Die schwarze Null führt uns direkt in die nächste Wirtschaftskrise und ich denke, dass die schwarze Null ökonomischer Unsinn ist.
So der Grüne Anton Hofreiter und die Linke Gesine Lötzsch. Die Grünen fordern mehr Investitionen bei Klimaschutz und Infrastruktur. Die Linke kritisierte, die Wirtschaftspolitik der Regierung schaue zu sehr auf den Export. Dadurch sei Deutschland besonders anfällig für weltwirtschaftliche Probleme wie den Brexit oder Handelskonflikte. FDP-Chef Christian Lindner zielte mit seiner Kritik in eine andere Richtung.
Der Staat hat kein Einnahmeproblem, er hat ein massives Ausgabeproblem. Die Politik gibt das Geld schneller aus, als die Menschen in der Lage sind, es zu verdienen.
Der Staat solle die Bürger entlasten. Deshalb forderte Lindner, den Solidaritätszuschlag auch für Spitzenverdiener abzuschaffen. Der CSU-Finanzpolitiker Michelbach will, dass die Mehreinnahmen für Steuerentlastungen für Unternehmen genutzt werden. Die Debatten über die richtige Steuerpolitik dürften härter werden, denn die Steuerschätzung zeigt zwar, dass die Steuereinnahmen weiter steigen, aber eben nicht mehr so sehr wie bislang erwartet.
Friedenskonferenzen für Syrien hat es in den letzten Jahren schon oft gegeben. Erfolgreich waren sie alle nicht. Jetzt soll aber ein Gremium unter dem Dach der UNO eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland ausarbeiten. Das Ganze findet in der Schweiz statt. Auch hier gibt es Skepsis, aber durchaus auch einige positive Zeichen, wie Dietrich Karl Meurer berichtet.
Dieser Tag könne der Anfang sein für etwas Neues, etwas Bedeutendes für Syrien und für alle Syrer. Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, sparte nicht mit großen Worten, als er die Auftaktsitzung des syrischen Verfassungskomitees im Genfer Völkerbundpalast eröffnete.
This is a historic moment.
Dies ist ein historischer Moment, denn zum ersten Mal sitzen 50 Delegierte der Regierung und 50 Vertreter der Opposition hier zusammen. Und auch die beiden Co-Vorsitzenden sitzen nebeneinander hier, um als Mitglied des Ausschusses an einem Schlüsselprojekt zu arbeiten, einer neuen Verfassung für Syrien und damit an einer neuen Chance für einen Neustart in Syrien. Das Komitee besteht neben Delegierten von Regierung und Opposition auch aus 50 Vertretern der Zivilgesellschaft, die UNO ausgewählt hat, unabhängige Experten etwa oder Frauen. Sie alle sollen zusammen eine neue Verfassung ausarbeiten, selbstständig und ohne direkte Beteiligung von Verbündeten. Allein, dass sich die verfeindeten Parteien darauf eingelassen haben, wertet der UNO-Syrien-Beauftragte als großen Erfolg. Nach 8,5 Jahren Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen dürften die Beratungen jedoch schwierig werden. Die Stimmung zum Auftakt der Beratungen in Genf war frostig. Die beiden Verhandlungsführer von Regierung und Opposition würdigten sich keines Blickes. Auch gab es keinen Handschlag. Die Regierung von Präsident Bashar al-Assad nimmt nur auf Druck Russlands teil. Der Delegationsleiter Ahmad Kusbari verwies dann auch auf die Verfassung, die sich das Land erst im Jahr 2012 gegeben hatte. Da war allerdings der Bürgerkrieg in Syrien bereits ausgebrochen und die Opposition boykottierte die Abstimmung, da sie Machthaber Assad uneingeschränkte Vorrechte zubilligen würde. Kusbari signalisierte wenig Kompromissbereitschaft.
Wir werden jedem Tropfen Blut treu bleiben, der für unseren Sieg, unsere Unabhängigkeit, Stärke, Widerstandsfähigkeit und Souveränität vergossen wurde. Hadi al-Bacha, der Verhandlungsführer der Opposition, sprach dagegen von den tiefen Wunden. Man müsse nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht nach Meinungsverschiedenheiten. Sieg in Syrien muss bedeuten, Gerechtigkeit und Frieden zu erreichen und nicht etwa einen Krieg zu gewinnen. Ein solcher Sieg würde keinen Frieden in meine Heimat bringen. Die bisher von der UNO in Genf durchgeführten Friedensverhandlungen waren stets gescheitert. Auch bei diesen Verfassungsgesprächen ist ein Erfolg nicht garantiert. Unklar ist, wie lange sie dauern werden. Angesichts von Millionen ins Ausland geflohenen Syrern ist auch die Frage völlig offen, wie und durch wen ein neuer Verfassungstext schließlich angenommen werden soll. Doch zum Auftakt der Beratungen überwog erst einmal das Prinzip Hoffnung und man sprach über die Chancen, die die Verhandlungen bieten würden.
Morgen sollte eigentlich der letzte Tag sein, an dem Großbritannien Mitglied der Europäischen Union ist. Es kommt bekanntlich wieder anders. Der 31. Januar ist jetzt das neue Brexit-Datum. Wenn es soweit ist, dürfte dann zumindest eine veränderte Regierung im Amt sein. Vergangenen Abend stimmte das House of Commons nach langem Ringen nun doch für Neuwahlen, die es knapp zwei Wochen vor Heiligabend geben soll. Premier Boris Johnson hat damit zumindest ein Zwischenziel erreicht. Und schon jetzt ist klar, dass es ein erbitterter Wahlkampf werden dürfte. Aus London, Friedbert Meurer.
The eyes to the right, 438. The nose to the left, 20.
Ganze 20 Abgeordnete waren am Ende nur noch gegen die Neuwahlen am 12. Dezember. Entscheidend war, dass die kleineren Oppositionsparteien, Liberaldemokraten und Schottische Nationalpartei, als erste aus der Phalanx der Neuwahlgegner ausgeschert waren. Labour-Vize John McDonnell ist darüber immer noch sauer.
The Lib Dems went into coalition with the Tories basically and the SNP jumped ship.
Im Prinzip war es doch so, dass die Liberaldemokraten hier mit den Tories eine Koalition eingegangen sind und dann hat die SNP die Seiten gewechselt. So gab es für uns keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt haben wir Neuwahlen, wir versuchen es jetzt.
There was no other option. Let's get on with the election, so bring it on, let's have a go.
Labour liegt in den Umfragen weit hinter den Konservativen. Deswegen hat fast die halbe Fraktion von Labour sich gestern Abend der Stimme enthalten. Parteichef Jeremy Corbyn aber will die Wahl, weil er glaubt, ähnlich wie vor zwei Jahren zur Aufholjagd blasen zu können. Corbyn übte sich schon gestern darin, der Partei Mut zu machen für die erste Wahl in einem Monat Dezember seit 100 Jahren.
It's gonna be fun and I've just had a weather forecast. It's gonna be good weather.
Ich habe hier den Wetterbericht für den 12. Dezember. Das Wetter soll gut werden. Schon werden die Wahlen in Großbritannien die Weihnachtswahlen genannt. Viele Britinnen und Briten bereiten sich dann auf das Fest vor. Werden sie an die Wahlurnen gehen? Meinungsforscher halten das trotz der Jahreszeit für gut möglich. Bei den Konservativen rüstet man sich derweil für eine harte Auseinandersetzung. Sechs Wochen bis zur Wahl können lang werden. Und Premierminister Boris Johnson muss sich vorwerfen lassen, sein Versprechen nicht einzuhalten, dass Großbritannien am 31. Oktober die EU verlässt. Gesundheitsminister Matt Hancock verteidigt ihn.
I don't think anybody in this country thinks that Boris Johnson hasn't been doing.
Niemand in diesem Land glaubt, dass Boris Johnson nicht alles getan hat, was er konnte, um den Brexit umzusetzen. Es war das Parlament, das den Brexit blockiert hat.
Because it's Parliament that's blocked delivering Brexit.
Johnson muss mit absoluter Mehrheit die Wahlen gewinnen. Andernfalls ist er auf andere Parteien angewiesen. Und die fordern fast alle ein zweites Referendum. Johnson geht ein hohes Risiko ein. Schafft er die absolute Mehrheit nicht, steht der Brexit auf dem Spiel. Manche Parteifreunde rieten ihm deswegen von den Wahlen ab. Mit etwas Geduld hätte er den Vertrag mit der EU doch im Unterhaus durchbringen können. Johnson aber fürchtete wohl, die Opposition würde ihn monatelang vorführen. Einige Abgeordnete werfen auch das Handtuch. Der ewige Zank im Unterhaus hinterlässt Spuren, zum Beispiel bei Heidi Allen. Die ehemalige Konservative ist jetzt bei den Liberaldemokraten und wird im Internet und auf der Straße so beschimpft, dass sie nicht wieder antritt und jungen Frauen sogar generell von der Politik abrät.
The unbelievable amount of nastiness.
Es gibt so viel Gehässigkeit. Du wirst jeden Tag angegriffen, in E-Mails und in den sozialen Medien. Auf der Straße schreien dich die Leute an. Es ist absolut ekelhaft.
People shout at you in the street. It's become absolutely vile.
Die Wahl soll jetzt den gordischen Knoten in der britischen Politik auflösen und die Spaltung des Landes überwinden. Nicht nur Heidi Ellen glaubt nicht, dass das so schnell möglich sein wird.
Friedbert Meurer berichtete und Andreas Diehl blickt für uns in die Kommentarspalten von morgen früh.
Was ist das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus wert? Diese Frage beschäftigt die Kommentatoren. Die Frankfurter Rundschau findet die Pläne notwendig, aber nicht hinreichend. Denn ob der Kampf gegen den Rechtsextremismus gewonnen werden kann, entscheidet sich an vielen Fronten. Maßgeblich ist die politische Auseinandersetzung selbst. Und da löst das Paket die Frage aus, warum erst jetzt? Die Badische Zeitung aus Freiburg kommentiert, während Initiativen gegen Rechts noch vor kurzem den Rotstift der Bundesregierung fürchteten, soll die Präventionsarbeit nun verstärkt werden. Gut so. Das kann aber nur ein Anfang sein. Wirksame Deradikalisierung muss viel stärker im Netz beginnen. Das ist nicht nur eine Aufgabe für Justiz- und Sicherheitsbehörden. Die digitale Sensibilisierung junger Menschen sollte vor allem die Bildungspolitiker im Land beschäftigen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen äußert Bedenken. Die härtere Gangart klingt gut, bringt aber in der Umsetzung Schwierigkeiten mit sich. Durch den neuen Ansatz kommen Polizei und Justiz stärker ins Spiel. Es wird sich zeigen, inwieweit sie die tägliche Masse an Hass und Hetze überhaupt bewältigen können. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, wie sehr die Seuche der Rohheit schon Überhand genommen hat, lässt sich daran erkennen, dass zur Eindämmung schlichtweg das Personal fehlt. Da auch Gerichtsurteile rar sind, die Maßstäbe setzen, hat sich gesellschaftliches Schulterzucken breit gemacht. Der vielgeschmähten Politik gebührt Anerkennung, wenn sie dabei nicht mehr mitmachen will. Laut der jüngsten Steuerschätzung werden die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden Jahren langsamer steigen. Dazu heißt es in der Ludwigsburger Kreiszeitung, die Mahnung von Finanzminister Scholz, wonach die fetten Jahre vorbei seien, war sicher nicht verfrüht. Aber der treffende Befund lässt politische Konsequenzen von durchschlagender Wirkung vermissen. Und wenn man sich den Zustand der Großen Koalition anschaut, Union und SPD ringen bekanntlich jeweils schwer mit sich selbst, dann ist hier wohl auch keine Besserung mehr zu erwarten. Der Reutlinger Generalanzeiger verlangt, es ist dringend nötig zu investieren, denn nur ein modernes Land mit einer guten Infrastruktur und einer starken Wirtschaft kann auch mal schlechtere Jahre aushalten. Auch der Mannheimer Morgen fordert die Politik zum Handeln auf. In dieser Situation müsste die Bundesregierung alles tun, um die Standortbedingungen zu verbessern. Doch bis auf den Wirtschaftsminister herrscht hier eher Schweigen. Dabei wären finanzielle Spielräume vorhanden, um zum Beispiel eine Unternehmenssteuerreform ins Werk zu setzen. Und das Straubinger Tagblatt kritisiert, die Koalition hat es versäumt, auf all die Warnungen der Volkswirte vor den Brexit-Folgen oder Donald Trumps Handelspolitik einzugehen, das Land auf schlechtere Zeiten vorzubereiten und die Steuerzahler frühzeitig zu entlasten.
Andreas Diehl mit der Presseschau am Ende unseres Journals vor Mitternacht. Ausführliche Berichte und Korrespondentengespräche und Interviews dann wieder in den Informationen am Morgen ab 5.05 Uhr mit dem Kollegen Philipp May. Und das war das Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.